Vor einigen Jahren bekam ich von einer Schülerin eine Mail, dass man in ihrem Gymnasium Religionsunterricht, Oberstufe, Leistungskurs einen Text von mir über die Auferstehung besprochen habe. Und das habe doch sehr kontroverse Debatten ausgelöst, ob ich bereit wäre, in das Gymnasium zu kommen und meine Thesen zu verteidigen. Und das war ich auch. Musste erst die Lehrerin noch informiert werden, weil es war ja eine Aktion einer Schülerin. Und die Lehrerin und auch eine Kollegin, die auch einen Kurs hatte über Jesus Christus, haben ihren beiden Kursen zusammengeführt und haben die Schüler erstmal Fragen stellen lassen, die sie ganz gerne von mir beantwortet hätten. Und das Interessante war, dass nur die Hälfte der Fragen sich mit dem Thema der Auferstehung von Jesus Christus befasst hat. Die andere Hälfte ging um die Frage, wie kann jemand bei einem Institut für Glaube und Wissenschaft mitarbeiten, wo doch jeder weiß, dass das Gegensätze sind. Also müsste da eigentlich heißen, Institut für Glaube oder Wissenschaft. Ich habe dann versucht, diese Fragen zu beantworten und eben auch darüber gesprochen, dass es wirklich zu Recht den Titel trägt, Glaube und Wissenschaft. Das Thema heute Abend, die Torheit des Kreuzes und die Wissenschaft, knüpft ja an einen Vers, der heute Morgen von Hans-Joachim Eckstein besprochen wurde. Und man könnte natürlich sagen, was dort in 1. Korinther 1 steht, erweckt auch etwas den Anschein, als sei Glaube an Gott und Wissenschaft doch Gegensätze. Da heißt es im Vers 27, nicht viele Weise der Welt, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Oder Paulus zitiert aus Jesaja 24, was ich in einer etwas neueren Übersetzung vorlesen möchte. Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Erkenntnis derer, die sich auf ihren Verstand verlassen, werde ich ins Nichts laufen lassen. Das klingt nicht gut für Weisheit und für Wissenschaft, für Glaube und Wissenschaft. Und wenn man die Statistiken sich ansieht, hat Paulus wohl mit diesem Votum recht. Wo sind denn die Weisen dieser Welt? Wie viele gibt es denn, die wirklich an Gott glauben? Und diese Statistiken kennt natürlich auch Richard Dawkins, der führende Vertreter des neuen Atheismus. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viele Vorträge dazu gehalten an Universitäten. Allein im allerersten Jahr, als das Buch Der Gotteswahn von Dawkins erschien, zwischen Herbst 2007 und 2008 40 Vorträge zu dieser Thematik. Und ich möchte etwas zu unserem Thema sagen, indem ich einige der Punkte von Richard Dawkins da mit aufnehme. Beginnen wir mit der Statistik. Dawkins würde das unterstützen, dass es nicht viel Weise sind, die an Gott glauben, so würde er das auslegen. Und er würde auf eine Statistik verweisen. Man hat in USA die Top-Wissenschaftler der National Academy gefragt, ob sie an Gott glauben. Und vielleicht hat man nicht alle gefragt, nur einige hundert, aber es waren nur weniger als 10%. Das bedeutet also, je intelligenter, umso weniger glaubt jemand an Gott. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung von Richard Dawkins. Und wir hatten hier in Marburg mit den Professoren, mit den Frohpros, den frommen Professoren, ja auch einen Abend zu Richard Dawkins. Und einer der Studenten hat tatsächlich eine Diskussion, das den Professoren vorgeworfen. Die intelligenten Professoren glauben nicht an Gott. Wussten Sie das noch nicht? Das kann man statistisch belegen, weniger als 10%. Also, so Dawkins, Glaube und Wissenschaft schließen sich aus. Doch was wollen wir mit einer solchen Umfrage, mit einer solchen Statistik anfangen? Nur wenige Top-Wissenschaftler, so sagt diese Statistik in den USA, glauben an Gott. Ist das ein Beweis gegen die Existenz Gottes? Wohl kaum. Seit wann hängt die Gottesfrage von der Mehrheitsmeinung einer sozialen Gruppe ab? Also man könnte auch die Millionäre weltweit fragen, möglicherweise wäre der Anteil auch nicht so hoch von denen, die an Gott glauben. Top-Wissenschaftler, ohne irgendjemanden im Saale zu nahe treten zu wollen, haben meistens ein sehr spezielles Spezialgebiet. Sind deshalb so gut, weil sie auf eine Sache beschränken können. Da gibt es Leute, die forschen hauptsächlich über Fruchtfliegen oder Ameisen. Die Frage ist, warum sollten sie kompetent sein, etwas über die Existenz Gottes aussagen zu können? Oder warum sollten die kompetenter sein als andere Menschen? Vor kurzem hörte ich ein Interview mit einem, der in seinem Fach ein weltweit bekannter Wissenschaftler ist. Und er sagte, seit seinem Studium habe er nur Bücher gelesen, die sich mit seinem Studienfach beschäftigen. Woher sollte dieser Mann kompetent sein, über dieses Fach hinaus sinnvolle Äußerungen zu machen? Man könnte auch sagen, Top-Wissenschaftler sind auch korrumpierbar. Man soll das nicht so idealisieren, wie es Dawkins tut. Man kann das feststellen, im 20. Jahrhundert in manchen bestimmten politischen Systemen wurden aus Genetiker Eugeniker, die anderen zu einem frühzeitigen Tod verhalfen, oder Chemiker überlegten, wie kann man auf schnellstem Wege Millionen Menschen umbringen. Aber unabhängig mal davon, von dieser Kritik an diesen Umfragen, muss man doch sagen, dieser Satz in 1. Korinther 1, der klingt doch etwas so, als sei er ein Aufruf gegen Wissenschaft, vielleicht sogar gegen das Denken. Und es gab wohl immer wieder Leute, die haben das in der Geschichte so aufgefasst, als würde Paulus sich gegen Verstand und Denken äußern. Das ist aber nicht der Fall. Das kann man schon im 1. Korintherbrief selbst sehen. Wenige Kapitel später, im Kapitel 14, sagt er, seid keine Kinder im Denken. Das war eine ganz gute Aussage. Seid keine Kinder im Denken. Oder Jesus sagt, dass wir Gott lieben sollen mit allem unserem Herzen, Sinnen, Verstand. Matthäus 22. Oder ein Vers, den ich ganz besonders geeignet finde für Wissenschaftler, aus dem Psalm 111 im Vers 2. Da heißt es, groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Das ist so ein Aufruf zur Wissenschaft. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Der erste Vers in diesem Psalm ist vielleicht besonders interessant. Der Psalm beginnt nämlich mit den Worten, ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen. Das heißt, am Anfang der Forschung steht die Dankbarkeit darüber, über die Größe der Welt Gottes, zu der wir auch gehören. Ich danke dir, dass du mich wunderbar geschaffen hast. Und zu der Größe der Welt Gottes, die wir erforschen können. Und vielleicht liegt hier gerade das Problem im Verhältnis zur Weisheit dieser Welt. Weil wer dankt, gibt damit zu, dass er abhängig ist. Wer Gott dankt, weiß, dass er sein Leben eben nicht sich selbst verdankt. Und das könnte sein, dass das doch vielen Menschen schwerfällt, zuzugestehen, dass wir nur geschaffene Wesen sind. Wir verdanken unser Leben nicht uns selbst. Aber Dankbarkeit ist etwas ganz Wichtiges. Chesterton hat einmal geschrieben, für einen Atheisten beginnt das Hauptproblem damit, wenn er in den Wald geht, begeistert ist über die Natur und niemanden hat, dem er danken kann. Da geht sozusagen das Problem los. Zum Danken gehört auch jemand, dem man dankt. Und im Neuen Testament gibt es zwei Stellen, wo es heißt, dass die Verfinsterung unseres Denkens mit der Undankbarkeit beginnt. Vielleicht ist hier ein Problem der Weisen dieser Welt, dass sie meinen oder in der Gefahr stehen, ihr Leben sich selbst und ihre Leistungen, ihre Möglichkeiten, sich selbst zu verdanken. Und das ist sicher ein Problem der Weisen, der Mächtigen und der Angesehenen dieser Welt, die überall auch hofiert werden, dass sie denken, sie haben das alles sich selber zu verdanken. Und dass sie deshalb nicht so offen sind dafür, dass einem anderen, nämlich dem, der sie geschaffen hat, diese Dankbarkeit gehört. In unserem Text heißt es ja, der Verstand der Verständigen, oder wie es in der neuen Übersetzung, auf der ich vorgelesen habe, hieß, die sich auf ihren Verstand verlassen. Vielleicht hast du die Gefahr der Weisen, Mächtigen und Angesehenen dieser Welt, dass sie sich hauptsächlich auf ihren eigenen Verstand verlassen und dass sie sich selber rühmen wollen. So endet ja unser Abschnitt. Da heißt es im Gegenteil, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vielleicht sind das die Probleme, sich zu sehr auf seinen eigenen Verstand zu verlassen und zu sehr sich selber rühmen zu wollen. Nach der Bibel sollen wir unseren Verstand gebrauchen, wir sollen ihn einsetzen, aber wir sollen nicht auf ihn vertrauen, sondern wir sollen auf Gott vertrauen. Es ist sogar so, wenn wir auf Gott vertrauen, sollen wir es wirklich tun, den Verstand zu gebrauchen. Und zwar gerade auch, wir haben das gleich heute Morgen bei der Auslegung von Hans-Joachim Eckstein gemerkt, wenn es darum geht, die Offenbarung Gottes über sein Kreuz und seine Auferstehung zu erfassen, da müssen wir auch unseren Verstand einsetzen. Wenn wir Vorträge hören, Bibelarbeiten hören, zwar gerade auch, wenn wir die Offenbarung Gottes in dieser Welt, in unserem Leben erfassen wollen, da brauchen wir unseren Verstand. Die entscheidende Frage scheint mir also nach unserem Abschnitt zu sein, wem vertrauen wir, Gott oder unserem Verstand? Dawkins sagt, Glaube ist Wunschdenken. Aber ist es nicht eher umgekehrt, muss man nicht sagen, dass Atheismus Wunschdenken ist, der Psychotherapeut Manfred Lütz hat in seinem Buch Gott eine kleine Geschichte des Größten geschrieben. Es ist der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Atheismus, der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Dass uns niemand hereinredet, gerade in unserer wissenschaftlichen Forschung. Das kann man auch sehr schön sehen in den Texten und Interviews von Dawkins, der sich darüber vor allen Dingen aufregt, wenn man zum Beispiel über Embryoforschung diskutiert, was der Staat dort machen soll oder kann, dass immer irgendwelche Komitees gebildet werden und da sitzen immer Bischöfe drin. Was haben die da zu suchen, sagt Dawkins. Das sollten die Wissenschaftler doch alleine machen. Und vielleicht, so vermutet der Philosoph Robert Spemann, rührt die Aggressivität des neuen Atheismus gerade daher, dass sie befürchten, dass die im weitesten Sinne religiösen Menschen die einzigen sind, die sie noch aufhalten können. ihrer Forschung einfach ganz frei zu folgen, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber vielleicht ist ja ganz gut, dass es noch Menschen gibt, die nicht nur die Forschung als das Oberste ansehen. Also Wunschdenken, der Wunsch nach der sturmfreien Bude, das könnte doch die Grundlage des neuen Atheismus sein. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber unserem Verstand vertrauen, was bei Dawkins ganz an oberster Stelle steht, dann ist ja die Frage, wem vertrauen wir da eigentlich? Seiner Meinung nach gibt es nur die physikalische Welt. Und das bedeutet, auch unser Verstand ist nur ein Produkt der physikalischen Welt, gestartet von geistloser Materie. Warum sollte das, was dieser Verstand herausbringt, wahr sein? Ist ja alles nur ein Produkt geistloser Materie. Warum sollten wir diesem Verstand vertrauen, dem, was er denkt? Der Philosoph Robert Spemann, um ihn noch einmal zu zitieren, hat sich sehr intensiv mit Dawkins beschäftigt, hat schon vor Jahren geschrieben, wenn das stimmen würde, dass am Anfang irrationale Materie steht, dann wird das bedeuten, dass unser Verstand nur eine Variante von Unverstand ist. Warum sollte das wahr sein, was wir denken? Ist es nicht von daher viel sinnvoller und für die Wissenschaft auch viel bedeutender, davon auszugehen, von dem einer ausgeht, der an Gott glaubt, dass hinter dieser Welt nicht die Absurdität, die geistlose Materie steht, sondern dass hinter dieser Welt eine fundamentale Rationalität steht. Hinter dieser Welt steht ein Gott, der mit seiner schöpferischen Intelligenz diese Welt geschaffen hat. Und weil das so ist, hat es auch einen Sinn zu forschen. Die Welt ist erforschbar, denn hinter dieser Welt steht eine rationale, schöpferische Intelligenz. Von daher ist ja auch kein Zufall, dass die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, die moderne Naturwissenschaft, wie wir sie kennen, auf dem Boden des jüdisch-christlichen Denkens entstanden ist. In dem Vertrauen darauf, hinter dieser Welt ist nicht das Absurde, sondern hinter dieser Welt steht eine fundamentale Rationalität. Ratio im Lateinischen heißt sowohl Verstand als auch Grund. Nach dem Atheismus ist unser Verstand ohne Grund. Aber nach dem Glauben an Gott ist unser Verstand mit einem Grund. Nämlich Gott ist der Grund dieser Welt. Und deshalb lohnt es sich auch, die Gesetze, die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zu erforschen. Und deshalb ist auch kein Zufall, dass sehr viele der bedeutenden Wissenschaftler überzeugte und gläubige Christen waren. Die Frage ist, wie kam es dann zur Trennung zwischen Glauben an Gott und Wissenschaft? Nun, es sind sicher auf diesem Wege einige Punkte zu nennen. Ich möchte zwei herausgreifen. Das erste war im 17. Jahrhundert die Überzeugung, dass es gut sei für wissenschaftliche Erkenntnis, dass man zugibt, man kann sie unabhängig von einer Weltanschauung bewerten. Das heißt, ob man nur an Gott glaubt oder nicht, die Naturgesetze stimmen auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind unabhängig von weltanschaulichen Voraussetzungen. Und deshalb kommt es ja auch so, dass es Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben und solche, die nicht an Gott glauben. Man kann offensichtlich die Welt, in der wir leben, sowohl aus einer theistischen Perspektive betrachten, als aus einer atheistischen Perspektive. Man nennt diese Vorgehensweise den methodischen Atheismus, dass man die Welt so betrachtet, als gäbe es keinen Gott. Problematisch ist das, wenn man von diesem methodischen Atheismus übergeht in einen dogmatischen Atheismus. Dass nur weil wir so leben können, als gäbe es keinen Gott, wir glauben, es gibt wirklich keinen Gott. Also wenn ich morgens meine Kaffeemaschine anmache, muss ich nicht daran glauben, dass Gott dahinter steht. Das funktioniert sowieso, normalerweise. Und so denken die meisten, das funktioniert sowieso. Die Naturgesetze funktionieren auch ohne Gott, sozusagen der methodische Atheismus. Aber eine Grenzüberschreitung wäre es zu denken, aus dem methodischen Atheismus folgt ein dogmatischer, weil wir leben können, so als gäbe es keinen Gott, zu glauben, es gibt wirklich keinen Gott. Das ist eine Grenzüberschreitung. Aber das ist für viele Wissenschaftshistoriker der erste wesentliche Schritt gewesen, der dazu geführt hat, dass Wissenschaft sich von der Frage und vom Glauben und Vertrauen an Gott getrennt hat. Und dann gibt es noch etwas Zweites, das ist an der Mitte des 18. Jahrhunderts. Da sind einige Dinge geschehen, die das Lebensweltgefühl der Menschen fundamental verändert haben. Der Gießener Philosoph Odo Marquardt hat darüber einiges geschrieben. Er schreibt, dass Mitte des 18. Jahrhunderts die Begriffe alle neu definiert wurden. Und er weiß einiges darüber, denn er war lange Jahre der Mitherausgeber des historischen Wörterbuchs der Philosophie. Was ist da passiert? In diesen Jahren wurde sehr viel erfunden. Eine der wichtigsten, interessantesten Erfindungen war im Jahre 1751 der Blitzableiter. Finden manche das vielleicht lustig, dass der so eine große Rolle spielt. Aber der Blitzableiter spielt tatsächlich eine große Rolle, weil das bedeutet, dass das Handeln in der Natur nicht auf Gott zurückgeführt werden muss, sondern wir können es umleiten. Es ist kein Strafhandeln Gottes, was in der Natur passiert. Das war durchaus wichtig. Wenige Jahre später, im Jahr 1755, kam etwas ganz Erschütterndes. Das Erdbeben von Lissabon. Vor einigen Jahren angesichts des Tsunami wurde das wieder groß in der Presse dargestellt. Und diese Dinge, die vielen Erfindungen, die man gemacht hat, die zeigten, wie der Mensch nach und nach die Welt beherrschen kann, sie sich gefügig machen kann, sie benutzen kann. Und gleichzeitig dieses Ereignis der Zerstörung Lissabons mit vielen tausend Toten, die daran haben zweifeln lassen, dass wirklich hinter dem Handeln dieser Welt ein Gott stehen könnte, haben dazu geführt, dass das Lebensweltgefühl der Menschen sich ganz geändert hat. Man kann das an einem ganz signifikanten Beispiel darstellen. Es taucht dann erstmalig im Jahr 1756 der Begriff der Geschichtsphilosophie auf. Vorher sprach man von Geschichtstheologie. Das heißt, Gott war der, der in der Geschichte handelt. Jetzt ändert man das in Geschichtsphilosophie. Nicht Gott ist der Handelnde der Geschichte, sondern der Mensch ist der Handelnde der Geschichte. Odo Marquardt bringt das zusammen in der Diskussion, wie kann ein handelnder, liebender Gott so ein Erdbeben wie Lissabon zulassen? Und er hat in seiner etwas ironischen Art das folgendermaßen formuliert: Man sprach Gott frei wegen der erwiesensten aller Unschuld, wegen Nichtexistenz. Sozusagen der Atheismus ad majorem gloriam Dei. Gott hat damit gar nichts zu tun, es gibt ihn überhaupt nicht. Was nichts daran ändert, dass weiterhin eben Übeltaten und das Böse in dieser Welt gab und der Mensch vor der Frage steht, wer ist schuld an dem Bösen dieser Welt. Aber diese Ereignisse Mitte des 18. Jahrhunderts haben ebenfalls einen enormen Schub ausgelöst, der Trennung von Wissenschaft und der Gottesfrage. Und heute, Richard Dawkins sagt, die Frage nach Gott kann man wissenschaftlich entscheiden. Aber das wäre nur der Fall, wenn Gott ein Teil der materiellen Welt wäre. Denn die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, hat es nur zu tun mit der materiellen Welt. Aber Gott ist kein Teil der materiellen Welt. Er hat die Welt geschaffen. Er ist der Grund dieser Welt. Aber er ist nicht Bestandteil davon. Er ist der Schöpfer und der Grund. Deshalb ist ein Irrtum zu glauben, wir könnten wissenschaftlich, naturwissenschaftlich Aussagen machen. Naturwissenschaft beschreibt ja nur, wie etwas ist. Und die Schlussfolgerungen, die müssen wir aus anderen, aus Plausibilitätsgründen ziehen. Mir scheint es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich glaube, dass mein Verstand von Gott kommt und ich von daher auch in der Lage bin, die Dinge zu erforschen, oder ob ich glaube, mein Verstand ist nur das Produkt blinder Materie. Wieso sollte das, was der Verstand herausfindet, wahr sein? Die Bibel sagt nun, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Er ist der ungeschaffene Urgrund dieser Welt. Und von daher hat es einen Sinn, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen, mit Forschung zu beschäftigen. Und wir brauchen unseren Verstand, weil eben Glaube und Wissenschaft keine Gegensätze sind. Wir sollen im Verstand keine Kinder sein, sondern wir sollen den Verstand einsetzen. Wir brauchen den Verstand sogar, um die Offenbarung Gottes in einer richtigen Weise zu erfassen. Und auch um sie in einer richtigen Weise, darauf wurde eben ja hingewiesen, als Auftrag der SMD weiterzugeben. Und deshalb, weil das so ist, schließe ich noch einmal mit dem Wort des Psalmes 111, eine Aufforderung zur wissenschaftlichen Arbeiten. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, hat Freude daran. Und ich wünsche Ihnen diese Freude in Ihrem Leben. Vielen Dank.